Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Seit Jahren wird in Ländern des postsowjetischen Raums, in Ungarn etwa, eine nationalistische Kulturwende vorangetrieben. Hanna Gründler ist Mitherausgeberin der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte, die den Titel Eastern Underground trägt. Ich habe sie als erstes gefragt, wie ist dieses Heft über die unabhängige Kunstszene in Mittel- und Osteuropa entstanden?
Ich habe mich schon länger mit den Subkulturen in der GSSR beschäftigt und habe dann mit meinem Mitherausgeber Jörg Völlnagel immer intensiv über verschiedene Subkulturen in Ost und West diskutiert. Und dann ist uns aufgefallen, natürlich auch aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, dass das wieder eine ganz neue Virulenz entwickelt. Und in diesem Zusammenhang haben wir gedacht, gut, ein Blick zurück in die Geschichte ist häufig sehr hilfreich, um die Aktualität anders und besser lesen zu können. Und ich glaube, dieser Versuch, eine Longue Durée zu gestalten, das haben wir ja auch im Heft. Natürlich ist der Fokus auf die 70er Jahre, aber wir gehen ja bis in aktuelle Graswurzel-Avantgarden, ein sehr schöner Text, den eben Jörg Feller geschrieben hat. Und das ist so ein bisschen der Versuch, Underground neu zu denken und natürlich auch ja, die sozusagen Porositäten dieses Begriffs ein bisschen auszuloten. Weil es ist ja ein Begriff, der sehr stark aus dem Westen letztlich verwendet wurde und ein bisschen aufoktroyiert wurde.
Das haben Sie jetzt eben schon angesprochen. In diesem Heft, das Sie mit herausgeben, geht es einerseits um Konstanten, also gängige Praktiken in Bezug auf die nationalistische Kulturpolitik eben in Ländern wie Ungarn, Polen, Russland. Aber lassen Sie uns zu Beginn einen Moment verweilen bei der Situation, wie sie sich in der DDR dargestellt hat. Gleich mehrere AutorInnen setzen sich im Heft damit auseinander, welche Praktiken eben bis 1989 Anwendung gefunden haben, um die inoffizielle Kunstszene in der DDR zu zerschlagen. Welche Maßnahmen kamen damals zum Einsatz? Also es gibt einen Artikel, da geht es um eine Fotoserie der Erfurter Fotografin Gabriele Stötzer. Das ist ja ganz interessant.
Ja, also es gab natürlich in der DDR, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, immer Strategien der Diffamierung. Also Künstlerinnen und Künstler wurden mit verschiedensten Vorwürfen konfrontiert. Jetzt im Fall von Gabriele Stötzer ging es tatsächlich um Vorwürfe der Pornografie und der Homosexualität. Und was in vielen dieser Aufsätze tatsächlich ans Licht kommt, ist, wie stark Künstlerinnen eben widerständige Praktiken benutzt haben und letztlich sich natürlich dieser Observation bewusst waren, ja, so wie Gabriele Stötzer, und zum Teil dann aber auch damit spielen konnten. Und ich finde auch das Beispiel von Katalina Ladik in Jugoslawien sehr sprechend. Das war ja früher zu Beginn der 1970er Jahre diese Performance-Künstlerin, die letztlich einer Diffamierungsstrategie seitens der Boulevardpresse ausgesetzt war und dann aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, was natürlich sehr harte Konsequenzen mit sich brachte. Aber ich glaube, uns ging es immer darum, die Resilienz auch von Künstlerinnen und Künstlern aufzuzeigen, das Bewusstsein, dass man Dinge anders sehen kann und letztlich das Regime mit den eigenen Waffen zum Teil auch schlagen kann.
Ja, widerständige Praktiken. Sie haben auch einen Text geschrieben für diese Ausgabe. Er heißt »Nichtstun in der GSSR«. Wie ist dieser Text entstanden und was ist Ihr Gedanke?
Der Text ist entstanden, weil mir aufgefallen ist, dass es mehrere Künstler, Performance-Künstler gab, die tatsächlich das Nichtstun zur Schau gestellt haben. Also zum Beispiel das Schlafen. Ja. Und was daran so faszinierend ist, ist die Kritik, ja, letztlich an einem sozialistischen Arbeiterstaat, in dem die Arbeit das A und O ist und das Nichtstun als eine Form der negativen Inaktivität wahrgenommen wird. Und das ist natürlich auch eine Form von ja, subtiler Kritik an gewissen Ideologien und Idealvorstellungen tatsächlich auch des ständig aktiven Künstlers. Das wird aber auch spannend, wenn man es dann wieder mit westlichen Künstlerinnen vergleicht, obwohl natürlich Ost-West, also man muss da auch sehr aufpassen, lassen. Ich finde, so diese sehr strikten Zuschreibungen funktionieren nicht so wirklich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber sagen wir mal so, Marcel Duchamp als der Künstler, der sehr gerne Inaktivität praktiziert hat, hat das natürlich wunderbar gezeigt.
Wenn wir schauen auf die gegenwärtige Kulturagenda in Ländern in Ost- und Mitteleuropa, wo gibt es eben im postsowjetischen Raum Kontinuitäten, die von der Zeit des Kalten Krieges bis in die Gegenwart reichen?
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Man sieht zum Beispiel in Ungarn, das hat Kada Krasznahorkai wunderbar nachgezeichnet, wie letztlich gewisse Ideologeme weitergetragen werden. Also das Klassische ist zum Beispiel, ja, dass Künstler als westliche Agenten bezeichnet werden. Und in dem Sinne kann man schon sagen, also ich glaube, dass Antonio Gramsci hier auch interessant ist, der marxistische Intellektuelle aus Italien, der ja schon sehr früh über dieses Konzept der kulturellen Hegemonie nachgedacht hat. Also es geht darum, ja, dass letztlich einfach eine Kulturagenda durchgezogen wird. Und das sieht man am Beispiel Ungarn, aber ich würde sagen aktuell auch in Russland sehr, sehr stark. Dass natürlich einfach gewisse Methoden und Strategien des Kalten Krieges wieder aufgenommen werden.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, und das finde ich sehr interessant, dass es keine Wiederholung der Geschichte gibt. Und doch wird das ja in den westlichen Medien oft so dargestellt, dass gewisse Muster, Schemata sich wiederholen. Sie waren eben auf einem Panel bei einem Workshop, in dem es um Inaktivität ging. Welche Fragen wurden dort diskutiert? Was wird gegenwärtig besprochen?
Was uns interessiert hat, also der Workshop hieß Inaktivität zwischen ästhetischer Praxis und soziopolitischer Herausforderung. Und es ging sehr stark um die Frage, wann ist Inaktivität tatsächlich negativ konnotiert? Also man kann daran denken, nicht wählen zu gehen zum Beispiel, ist eines der aktuell, glaube ich, virulentesten Beispiele. Wir können an Hannah Arendt denken, die sehr schön aufgezeigt hat, wie Nichtstun letztlich eben auch zu den größten Verbrechen im 20. Jahrhundert geführt hat. Also ich glaube, da gibt es aktuell eine gewisse Spannung. Zugleich hatten wir aber auch Vorträge, zum Beispiel aus dem Kontext in Hongkong, wo das sich niederlegen, ja, das ist eine neue Strategie, also das Nichtstun eben letztlich dann wieder eine Form von paradoxer Aktivität entwickelt. Aber es ging uns darum, die Ambivalenz dieses Begriffs aufzuzeigen und letztlich ja, für eine aktive Inaktivität oder eine inaktive Aktivität vielleicht auch ein bisschen zu plädieren.
Eastern Underground wurde herausgegeben von Hannah Gründler, mit der ich gesprochen habe, und Jörg Föllnagel. 128 Seiten kosten 22 €.